Ja, liebe Geschwister, ich grüße euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst. Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ja, Advent ohne Johannes den Täufer kaum denkbar. Deswegen soll es heute um diesen Mann gehen, um Johannes den Täufer. Und wir wollen zunächst mal auf den Predigtext hören, der uns wiedergegeben ist im Matthäusevangelium, Kapitel 11. Es sind die Verse 2 bis 12. Also Matthäus 11, die Verse 2 bis 12. Nach der neuen Genfer Übersetzung. Da hören wir Folgendes. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er sandte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Toten werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Als die Männer wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, zu ihnen über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgingt? Fragte er sie. Ein Schilfrohr, das sich im Winde hin und her bewegt? Nein. Was wolltet ihr denn sonst dort draußen sehen? Ein Mann in feiner Kleidung? Ihr wisst doch, die fein gekleideten Leute sind in den Palästen des Königs zu finden. Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausgingt? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Und von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zum heutigen Tag, bricht sich das Himmelreich mit Gewalt Bahn und Menschen versuche mit aller Gewalt, es an sich zu reißen. Bis dahin. Ja, Herr, jetzt möchten wir dich bitten, zeig du wieder dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Ja, mehrere Punkte fallen ja auf, wenn man diesen Text liest. Das ist natürlich einmal diese Fragestellung. Dann natürlich diese Seligpreisung, ja, und dann diese bemerkenswerte Laudatio von Jesus über Johannes den Täufer. Aber zuvor einige Vorbemerkungen. Gerade im Matthäusevangelium spielt ja Johannes eine besondere Rolle. In Matthäus 3 haben wir seinen großen Auftritt. Nicht so eine öffentliche Verkündigung da in der Gegend am Jordan. Dann in Kapitel 4, nicht hören wir schon von seiner Gefangennahme des Täufers, nicht die auch in unserem Text, haben wir ja gehört, auch in unserem Text wieder im Hintergrund da mitläuft. Und dann mit seiner Gefangennahme quasi parallel fand auch der Umzug Jesu Christi statt von Nazareth nach Kapernaum. Also bereits im Kapitel 4 sehen wir so, dass der Täufer so ein bisschen aus dem Blickfeld verschwindet, nicht, und dass er jetzt im Grunde genommen Bahn macht für den er angekündigt hat, nämlich Jesus Christus. Ja, und dann hier in Matthäus 11, unser heutiger Predigtext, also neben dieser Frage des Täufers und neben dieser Seligpreisung, ja, haben wir die größte Rede von Jesus Christus über den Täufer. Wenn du etwas über ihn erfahren willst, wie er einzuordnen ist, wie er einzuschätzen ist, was über ihn zu sagen ist, dann musst du hier Kapitel Kapitel 11 lesen aus dem Matthäusevangelium. Ja, und dann wird er nochmal erwähnt im 14. Kapitel, wo ja von seinem Ende, von seinem Sterben beziehungsweise eben von seiner Hinrichtung die Rede ist. Der Täufer ist ja schon, ja, er ist schon eine interessante Gestalt. Interessant also in der Hinsicht, dass, wann auch immer man sich mit dieser Person auseinandersetzt, ja, das Phänomen auftritt, dass man eigentlich über den Täufer reden will, sprechen will, aber immer bei Jesus Christus landet. Das ist ganz eigenartig. Man bekommt kaum eine Predigt nur über den Täufer allein hin. Obwohl er ja so markant ist, so couragiert ist, obwohl er ja so prominent, so berühmt ist. Wir wissen ja, er stammt aus bester jüdischer Familie. Wir kennen seinen Vater Zacharias, nicht ein Priester. Und vor allen Dingen, ja, obwohl er so ganz anders auftritt. Wir würden ihn vielleicht heute als Straßenprediger bezeichnen. Und vor allen Dingen, wie er auftritt. Wenn der also jetzt hier zur Tür hereinkäme, den würden wir sicherlich sofort erkennen, nicht? Denn sein äußeres Erscheinungsbild, das würde sich ja erheblich von unserem Erscheinungsbild abheben. Aber es ist immer wieder so, liebe Geschwister, als ob er diesen berühmten, ausgestreckten Zeigefinger zeigt. Tja, und du landest letztendlich immer wieder bei Jesus. Und so ist das auch hier in dem 11. Kapitel des Matthäus-Evangelium. Wir haben ja jetzt nur 12 Verse gelesen, von denen insgesamt 30 Versen. Nicht, aber wenn du dieses 11. Kapitel liest, nicht, dann hast du erstmal den Eindruck, ein ganzes Kapitel über den Täufer, aber du bekommst letztlich ein ganzes Kapitel über Jesus Christus. Und ich denke, das ist ja gut so, ist ja auch richtig so. Letztendlich hat es immer um Jesus Christus zu gehen. Letztlich haben wir immer bei Jesus Christus zu landen. Und so wollen wir das auch heute Morgen machen, dass wir uns nicht so um ein Podest herumscharen, nicht auf dem ein großartiger Zeuge und Glaubensheld steht, wie eben Johannes der Täufer, sondern dass auch wir letztendlich bei Jesus Christus landen, wenn wir heute hören, was er uns über diesen, durch diesen Text also wirklich sagen will. Man kann es so sagen, der Täufer ist sozusagen derjenige, der den roten Teppich ausrollt. Ich meine, das ist ja immer wieder beeindruckend und faszinierend, so ein roter Teppich. Aber wenn wir einen roten Teppich sehen, dann wissen wir alle, der macht es letztendlich nicht aus, sondern derjenige, der darauf gehen soll. So ist es. Ja, und jetzt finden wir hier so in dem zweiten Vers, gleich am Anfang, finden wir da so einen Hinweis oder eine kurze Szene geschildert. Ja, die ist im Grunde genommen ganz schnell beschrieben. Nicht? Der Täufer sitzt so als politischer, als religiöser, als prominenter Gefangener hinter Gittern. Wir alle wissen auch warum. Er hat es gewagt, die Sünde beim Namen zu nennen. Nicht Herodes Antipas, nicht dieser Mini-König über Galiläa, hatte also die Frau seines Bruders, diese Herodias oder wo auch immer die Betonung liegt, ausgespannt. Und was er damit mit seiner Schwägerin da machte, das war eben aus der Sicht des lebendigen Gottes schlicht und einfach Ehebruch. So, lange Zeit stand also Johannes der Täufer im Rampenlicht. Und durch seine öffentlichen Verkündigungen da am Jordan, in der Gegend des Jordans, und jetzt sitzt er in einer engen Zelle und hat jetzt Zeit zum Nachdenken. So wie wir auch jetzt uns die Zeit nehmen, wirklich über diesen Text nachzudenken. Und bevor Jesus Christus also diese Seligpreisung ausspricht, kommen nun die Jünger des Täufers, also von dem Täufer selbst geschickt, kommen sie zu Jesus und stellen ihm also jetzt im Auftrage ihres Lehrers, ihres Meisters diese Frage. Bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Und einige Zeit später hatte Jesus Christus seinen Jüngern auch mal eine Frage gestellt. Nicht diese, aber so ähnlich. Und wir wissen, da hielt sich dieser ganze Trupp oben in Caesarea Philippi auf, da an der Grenze zum Libanon. Und da fragte er seine Jünger, was sagen denn so die Leute vom Sohn des Menschen? Ja, und er bekam die Antworten, teils ehrenwerte, teils kritische. Und dann wandte er sich an seine Jünger, und was haltet ihr von mir? Und wir kennen alles dieses Bekenntnis von Petrus: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, und das ist es, liebe Geschwister. Für wen halten die Menschen Jesus Christus heute? Nicht der inzwischen ja auf die Erde gekommen ist, das Erlösungswerk vollendet hat, jetzt eben zur Zeit nicht zur Rechten des Vaters sitzt. Und diese Frage läuft ja auch in unserem Predigttext immer mit. Nicht, das ist eine zwingende Frage. Nicht hier und heute, und bei der es ganz direkt und ganz persönlich zugeht. Und wir merken eben, dass sich das Wort Gottes eben nicht größtenteils, was weiß ich, im Himmel abspielt, obwohl uns das Wort auch einige Informationen über den Himmel gibt, sondern das Wort, ja, wo zeigt es sich, liebe Geschwister? Auf Seen, was weiß ich, in Städten, in Dörfern, nicht in Geschäftshäusern, in Regierungspalästen, nicht auf lärmenden Marktplätzen, in stillen Gassen, tja, oder wie hier im Gefängnis. Oder wie hier im Gefängnis. Nicht, man kann es mal ganz umgangssprachlich sagen, nicht, Matthäus 11 beginnt im Knast. So ist es, liebe Geschwister. Und man stellt sich natürlich die Frage, was hat den Täufer motiviert, dass er diese Frage über seine Jünger an Jesus Christus stellen lässt? Spontan könnte man jetzt antworten, er hatte Zweifel, er kam ins Fragen, er hörte zwar, was Jesus zur Zeit tat, aber er fragte sich, ist er es wirklich? Ist er der Kommende? Habe ich mich eventuell in ihm getäuscht? Ich sage ganz bewusst, so könnte man antworten. So könnte man antworten. Ob das beim Täufer letztendlich so zu sehen ist, ob er letztendlich als eine Person beschrieben werden kann, die zweifelt, das lasse ich zunächst mal noch offen. Denn man kann diese Frage natürlich auch aus einer anderen Richtung herangehen, worauf wir nachher noch kommen. Aber verfolgen wir erstmal diese Linie hier weiter. Also was diese Frage des Täufers betrifft, ja, ich meine, so wie wir veranlagt sind, hätten wir gerne so einen Nachsatz, nicht? Hätten wir gerne so eine Erklärung zu dieser Frage. Nicht so nach dem Motto, er hat die Frage gestellt, weil er dachte oder weil ihm jenes oder dieses unklar war. Haben wir aber nicht. Weder hier noch bei den anderen Evangelisten, die ja auch alle dieses Geschehen also da wirklich schildern. Und sofort könnte natürlich die nächste Frage auftauchen, wieso kann dieser Mann überhaupt zweifeln? Was könnten die Gründe gewesen sein? Und da ist man im Grunde genommen eigentlich nur auf Vermutungen angewiesen, beziehungsweise auf das, was wir von dem Täufer aus den Evangelien wissen. Es könnte also sein, dass eben seine gegenwärtige Situation, Gefängnisaufenthalt, nicht ein Anlass bot zu zweifeln. Vielleicht hatte er den Eindruck, dass er sich vorkam wie jemand, der auf das Abstellgleis gestellt wurde. Vielleicht hatte er auch gehofft, dass der Messias ihn irgendwann aus dem Gefängnis wieder herausholt. Es könnte natürlich auch sein, liebe Geschwister, dass der Täufer, sag ich mal, irritiert war über das, was er bis jetzt über Jesus hörte, dass er eigentlich von ihm etwas anderes erwartet hätte. Und dann könnte man an die Verkündigung in seiner Anfangszeit da am Jordan anknüpfen, nicht als er diese eindrücklichen Worte da sagte, die ja schon fast Gerichtscharakter hatten, nicht, wenn wir da lesen, nicht, die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Oder er hat die Wurfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen und die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Nicht, dass der Täufer eventuell den Eindruck hatte, dass das bei dem vermeintlichen Messias momentan gar nicht der Schwerpunkt ist. Und dass er sich also deshalb diese Frage stellte, ist er es? Oder, und das ist ja hochinteressant, das ist ja immer noch eine Frage in bestimmten Kreisen des Judentums, oder müssen wir auf einen Messias Teil 2 warten? Oder müssen wir darauf warten? Das heißt, kann das, was im Alten Testament gesagt ist, von der zuwendenden Gnade und Barmherzigkeit des Messias einerseits und andererseits des Gerichtstages Jesus Christus, kann das in einer Person vereint sein? Und wir würden natürlich sagen, aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. Aber vielleicht erwartete der Täufer, dass Jesus seine ganze Arbeit, also die Verkündigung der frohen Botschaft, des Evangeliums, alles, was damit zusammenhängt, und das Gericht andererseits, dass er das in einem Zug, in einem Schlag erledigt bei seinem ersten Kommen. Und wir wissen, dass Jesus das aufgeteilt hat. Auf sein erstes Kommen und auf das nächste. Natürlich, und das ist ja richtig, natürlich gibt es Menschen, liebe Geschwister, die sich von Jesus enttäuscht fühlen. Nicht die an ihnen zweifeln, welche Art diese Zweifel auch sind. Nicht, weil sie eben etwas anderes von ihm erwartet haben. Wie gesagt, ob das bei dem Täufer jetzt wirklich so zu sehen ist, bleibt allerdings noch die Frage. Aber wie gesagt, Menschen können auch von Jesus Christus sich wirklich enttäuscht fühlen. Es gibt einen bekannten deutschen Schriftsteller, der heißt Martin Walser. Ja, der hat das in einem Roman so formuliert. Der hat gesagt, mein Gott ist zusammengesetzt aus lauter Plänen, und jetzt kommt es, die ich mit mir habe. Nicht? Mein Gott ist aus lauter Plänen zusammengesetzt, die ich mit mir habe. Ja, was dann, wenn diese Pläne nicht aufgehen? Und besonders schmerzhaft wird es dann, wenn das Leid nicht in das Leben eines Menschen einbricht. Nicht, als 1981 sein Sohn mit 15 Jahren an Leukämie verstorben ist, da sagte der bekannte deutsche Fußballtrainer Udo Lattek, mit einem Gott, der einen unschuldigen Menschen, das ist auch schon interessant, der einen unschuldigen Menschen so leiden lässt, möchte ich in Zukunft nichts mehr zu tun haben. Ja, dahinter steckt so die Erwartungen, dass, wenn es Gott gibt, er Leid zu verhindern hat. Ansonsten, ja, was ansonsten? Ansonsten ist nichts mit Gott. Aber zurück zu dem Täufer, liebe Geschwister. Wir sagten ja vorhin, wir können diese Frage des Täufers, die er über seine Jünger an Jesus stellen ließ, wir können diese Frage auch noch aus einer anderen Richtung eingehen. Schauen wir uns mal an, was wir alles so über diesen Täufer wissen. Wir kennen seine Herkunft, wir kennen seinen Vater, wie die besondere Stellung des Täufers immer deutlicher sichtbar wurde, als Kind, als junger Mann, wie er sich dann in die Wüste zurückzog, wie er Jesus Christus begegnete und wie der Messias sich sogar von ihm taufen ließ und Johannes dann und der Täufer dann sagte, Herr, du kommst zu mir? Du stellst die Dinge ja komplett auf den Kopf. Es müsste doch eigentlich umgekehrt sein. Ich bin es ja noch nicht mal wert, dass ich dir die Schuhriemen löse und du kommst jetzt zu mir. Ja, und dann kommen ja diese entscheidende Sätze aus dem Wort des Täufers. Nicht, wir kennen sie alle, als er sagte, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt und er muss wachsen und ich muss abnehmen. Sodass man sich also jetzt wirklich in der Tat fragt, kann man ihn wirklich, den Täufer, als eine Person beschreiben, ja, die Zweifel, die da ins Fragen gekommen ist, oder wollte er mit dieser Frage etwas anderes deutlich machen. Nicht, dass er zu seinen Jüngern sagte, also meine Berufung ist beendet. Meine Aufgabe ist jetzt die, dass ich euch, die letzten Jünger, die noch so bei mir sind, die sich noch nicht von mir losgelöst haben, dass ich euch jetzt zu Jesus schicke, geht mit dieser Frage zu ihm hin, er wird euch die entsprechende Antwort geben und dann wisst ihr Bescheid. Es ist ja interessant, dass in der Apostelgeschichte, ich glaube Kapitel 19 oder 20, ich weiß es nicht mehr genau, dass in der Apostelgeschichte ja immer noch Jünger des Täufers auftauchen, die immer noch in der Täuferebene festhängen, die also in diesem Sinne nicht aus dem Geist Gottes ja wiedergeboren sind. Das neue Leben haben, liebe Geschwister. Und ein ganz berühmter Vertreter, ich sag mal, dieser Interpretationslinie ist Calvin. Calvin hat gesagt, ich zitiere, der Täufer hatte keine Probleme. Er hatte noch eine Aufgabe, dass er noch ein letztes Mal mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Jesus zeigen musste, um seine letzten Jünger auf ihn hinzuweisen, zu ihm zu schicken. Also das sind so diese beiden Deutungen, diese beiden Interpretationslinien. Vielleicht gibt's noch eine dritte, vielleicht so ein Mix aus beiden, ist auch durchaus denkbar. Aber Jesus hat hier jetzt auf diese Frage reagiert. Und es ist auch interessant, wie er reagiert hat. Nicht, er diskutiert nicht großartig. Nicht, er ärgert sich auch nicht über diese Frage. Nicht, er versucht auch nicht, irgendwelche Gemüter zu beruhigen, zu besänftigen, sondern, das fällt ja auf, er kommt mit Tatsachen. Er kommt mit Tatsachen, die schon längst bekannt waren. Nicht, und man darf wirklich davon ausgehen, dass die Fragesteller das Alte Testament kannten. Nicht insbesondere Jesaja 29, 35 und 61. In diesen drei Kapiteln ist ja schon alles vorausgesagt, nicht was Jesus jetzt diesen Jüngern als Antwort gibt. Nicht Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, nicht Aussätzige werden gereinigt, Tote werden auferweckt und den Armen, geistlich Armen, wird das Evangelium oder die frohe Botschaft verkündigt. Vielleicht hat ihn Jesus, wie gesagt, vielleicht hat Jesus ihnen auch noch ergänzend gesagt, das ist jetzt mein Plan, das ist jetzt mein Weg, er ist richtig, er ist gut, ich ziehe ihn durch, unabhängig davon, ob ihr das jetzt schon versteht. Und das Gericht werde ich auch durchführen, aber bitteschön zu meinem Zeitpunkt oder zu dem von meinem Vater festgelegten Zeitpunkt. Aber das Gericht wird geschehen. Und wir wissen, auch uns gegenüber lässt sich Jesus da nicht auf Diskussionen ein. Er stellt seine Wahrheiten nirgendwo zur Debatte. Keine Debatte mit offenem Ausgang über sich selbst. Nicht, er stellt sich selbst absolut. Absolut. Und auch uns gegenüber kommt Jesus Christus mit Tatsachen. Und wir haben es ja heute viel besser als der Täufer und seine Jünger. Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt, Gemeinde, alles schon passiert. Alles schon passiert, liebe Geschwister. Und deswegen waren ja die Apostel, wenn man mal die Apostelgeschichte da durchliest, waren die in erster Linie, ich sag's mal so, als Reporter unterwegs, dass sie gesagt haben, wir sind Zeugen von Fakten. Wir sind Zeugen von Fakten. Die sind also nicht zuallererst mit irgendwelchen moralischen Grundsätzen da durch Kleinasien und Griechenland marschiert, sondern als in erster Linie haben sie gesagt, wir sind wirklich Zeugen von Fakten. So, nachdem nun Jesus die Tatsachen hat sprechen lassen, nachdem er den Jüngern die Antwort gegeben hat, nicht, setzt er jetzt noch eine Sache drauf, worauf wir also besonders achten müssen. Das ist eben diese Seligpreisung. Nicht dieser Vers 6, und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt oder wer sich nicht an mir ärgert oder wer mich nicht ablehnt oder wer sich mich ganz unterwirft. Also nehmt da einen Satz, wen ihr da wollt. Kann man sich an Jesus Christus ärgern? Kann man an ihm Anstoß nehmen? Ich sage mal, gemessen daran, was er so an Wundern getan hat, was er so an Predigten gehalten hat, was er so an moralischen Grundsätzen in seinen Predigten weitergegeben hat, vielleicht nicht unbedingt. Sag's mal ein bisschen detaillierter. Jesus und die Speisung der 5000, ich denke mal nicht unbedingt ein Problem. Jesus und die Totenauferweckung, auch nicht unbedingt ein Problem. Jesus und die Hochzeit zu Kana, mit der Verwandlung von Wasser zu Wein, ich denke auch nicht unbedingt ein Problem. Und Jesus und seine Sicht auf Ehe, / Ehescheidung, auch nicht unbedingt ein Problem. Jetzt mal völlig unabhängig, wie der einzelne Mensch dazu steht, ob er das für gut hält oder ob er das für lächerlich erklärt, wie auch immer, liebe Geschwister. Aber das ist die Frage, kann man sich wirklich an Jesus Christus ärgern? Und ich denke, woran ärgert man sich heute am meisten? Das stelle ich auch immer wieder in Gesprächen mit anderen Menschen fest. Woran ärgert man sich am meisten? Am meisten ärgert man sich in der Tat an diesem Kreuz. Und was hier steht, Die Seligpreisung Jesu Christi ist quasi paulinisches Gedankengut. Nicht 1. Korinther 1, Vers 23. Wir aber predigen den gekreuzigten Christen, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Und der Mensch sagt, ein Gott, der sich in Christus an ein Kreuz hängen lässt und dort elendig verreckt, das soll das Heil, das soll die Rettung sein. Das ist ein Unding. Das ist für mich menschentehrend. Nicht, dass ich als denkender, als religiös geprägter Mensch nichts damit zu tun haben will, bleibt mir weg mit einem hingerichteten Jesus. Oder formuliere es so oder entschärfe es so, dass es als Zeichen der Solidarität noch irgendwie gut herüberkommt. Aber liebe Geschwister, wir alle, die wir hier sitzen, wissen, der Stachel des Kreuzes ist eben, dass Gott seinen eigenen Sohn diesen brutalen Weg gehen ließ. Nicht, damit der Mensch die Möglichkeit hat, wirklich von Sünde, Gericht und Tod wirklich frei zu werden. Und das ist ja verrückt. Nicht deswegen kommen die Menschen mit allen Religionen, so skurril sie auch sein mögen, besser zurecht als mit der Theologie vom Kreuz. Es sei denn, wie wir vorhin gesagt haben, dass man diesen Stachel, nicht diesen Anstoß, dieses Ärgernis aus dem christlichen Glauben heraus nimmt. Ja, aber es gilt immer wieder das Wort des Herrn: Nicht selig bist du, wenn du dich nicht an mir ärgerst. Mein Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Dir aber, der du selig wirst, ist es eine Kraft Gottes, ist es eine Kraft meines Vaters. Und in diesem Moment sagt die Majorität in unserem Land, nein, so wollen wir das nicht. Und ich hoffe, dass du auch zu den glücklich zu Preisenden wirklich gehörst, tja, weil du das Kreuz kennst, weil du Jesus Christus kennst, weil er deine Rettung ist, weil er die Mitte deines Lebens ist und weil er schlussendlich auch die Zukunft deines Lebens ist. Ich weiß natürlich nicht, was die neue Woche dir bringen wird. Eine wunderbare Woche, eine leidvolle, eine notvolle, eine durchschnittliche, eine dumm gelaufene Woche, keine Ahnung. Aber glücklich zu preisen bist du heute, morgen, übermorgen und so weiter, nur dann, wenn du den Gekreuzigten, den Auferstandenen und den wiederkommenden Herrn hast. Nur dann. So, und was passiert jetzt, nachdem Jesus Christus das klargemacht hat? Was passiert jetzt? Es passiert ja eigentlich etwas Traumhaftes. Nicht, die Jünger sind ja inzwischen wieder weggegangen und der Täufer lebt noch. Und Jesus wendet sich jetzt an die zurückgebliebene Volksmenge und spricht mit der Volksmenge ja über den Täufer in Form eines Nachrufes, in Form einer Laudatio. Nicht faszinierend beeindruckend. Nicht, obwohl der Täufer ja noch lebt. Klingt zwar ein bisschen makaber, es ist aber eben so, ja. Und mit der Laudatio stellt Jesus Christus klar, wer der Täufer ist und wer er nicht ist. Und er beginnt ja seine Klarstellung, seine Laudatio damit, was der Täufer nicht ist. Er sagt ja, wollt ihr jemanden finden, der sein Fähnlein nach dem Winde dreht? Nicht der wetterwendig ist, der ein Opportunist ist, nicht der faule Kompromisse macht? Da liegt er bei dem Täufer vollkommen falsch. Er hat ja schließlich Menschen jeglicher Couleur zur Umkehr aufgerufen. Und dann fährt er fort. Wollt ihr so einen Höfling haben, nach dem Motto, nicht, kennen wir ja alle diesen Spruch, wes Lied ich singe, des Brot ich esse oder umgekehrt. Nicht, wollt ihr also jemanden haben, nicht der Karriere macht, der da in der High Society, was weiß ich, herumflaniert, nicht der sich persönlich bereichern will, der ein luxuriöses und bequemes Leben haben will, da liegt ihr bei dem Täufer auch vollkommen falsch. Nicht seine Karriere, wenn man mal das Wort für ihn so in den Mund nehmen darf, nicht hat den Teufel eben nicht in die Häuser der Könige geführt, sondern in den Knast des Königs. Ja? All das ist also der Täufer nicht. Und dann setzt Jesus ja seine Laudatio damit fort, was der Täufer ist. Ihr sagt, dass er ein Prophet wäre. Ich sage euch, ihr habt recht, aber ihr habt auch nicht recht. Er ist nicht irgendein Prophet, was ja schon genial wäre, denn seit Maleachi hat es ja keinen Propheten mehr gegeben. Aber er ist nicht irgendein Prophet, sondern er ist der Prophet, liebe Geschwister. Er ist eben der Prophet. Und in der Laudatio erfüllt sich damit aus der Perspektive Jesu Christi einmal mit Maleachi 3, wo ja von dem Vorläufer Jesu Christi die Rede ist, und natürlich hier aus Jesaja 40, der Vers 3. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht auf dem Gefilde seine ebene Bahn unserem Gott. Ja, und dann beschließt Jesus seine Laudatio mit einem überragenden Schlusssatz, dass er sagt, es gibt niemanden auf dieser Erde, der so groß ist wie der Täufer. Und das sagt ja nicht irgendjemand, nicht? Das sagt der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und wenn der das sagt, dann bedeutet das in der Tat viel, liebe Geschwister. Nicht größer als alle Könige, was weiß ich, wie zum Beispiel Nebukadnezar oder Alexander der Große oder wer sonst. Nicht die groß waren, ja, durch ihre Macht, Gewalt, Pracht und Reichtum. Nicht größer als alle Philosophen, wie Sokrates, Plato, Aristoteles oder wie sie heißen. Nicht die groß waren, nicht durch ihre Intelligenz und durch ihre tiefes Denken. Ja, selbst größer als die Propheten, wie zum Beispiel Elia, wie zum Beispiel Mose oder wie zum Beispiel Jesaja, die groß waren durch ihre totale Hingabe an den lebendigen Gott. Aber warum größer? Warum sagt Jesus Christus das so? Warum größer? Ja, weil der Täufer im Plan des lebendigen Gottes ihm eine einmalige Mission hatte. Dass er wirklich die Ehre hatte, die letzte große Rolle vor Jesu Christi zu spielen zu dürfen. Nicht, dass er wirklich die Ehre hatte, den Vorgang für die Bühne zu öffnen, nicht auf der dann nicht irgendwer geht, sondern der lebendige Gott in Jesus Christus. Jesus Christus stellt sich auf die Seite des Täufers, oder neudeutsch würden wir sagen, er identifiziert sich mit dem Täufer. Und liebe Geschwister, wenn Jesus auf deiner Seite steht, wenn er so zu dir steht, wenn er sich so zu dir hält, wenn er so über dich redet, dass er sagt, ich kenne dich, nicht, du hast bei all deinen Fehlern, all deinen Schwächen, auch all bei deinen Zweifeln und bei allem nicht verstehen können, nicht, du hast bis zum Ende deiner Tage, hast du in aller Treue an mir festgehalten. Du gehörst mir. Stell dir das mal vor. Das ist ja der Himmel, meine, den du jetzt schon hier auf dieser chaotischen Erde versprochen bekommen hast. Aber ich frage dich als Einzelner, nicht, was willst du denn sonst haben? Was willst du sonst haben? Nicht, wenn der Herr einmal von unserer Gemeinde sagen kann, diese von der Welt verachtete, ausgelachte, verspottete Gemeinde der Jesusleute hat immer in aller Treue zu mir und zu meinem Wort gestanden und hat diese Treue bis zum Ende durchgehalten. Ich frage uns als Gemeinde, was wollen wir denn sonst haben? Was wollen wir sonst haben? Als der Mob den Stephanus steinigt und die Leiche da herumliegt, passierte ja etwas Faszinierendes. Nicht der Himmel tut sich auf. Und jetzt stellt euch das mal vor, Jesus Christus steht auf, weil Stephanus kommt. Stellen wir uns das mal vor, was ist das für eine Laudatio? Was ist das für eine Laudatio? Jesus Christus steht auf deiner Seite. Römer 8, Vers 31, haben wir vorhin gehört. Ist Christus für dich? Ja, wer kann dann noch gegen dich sein? Der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat und ihn für dich dahingegeben hat. Wie sollte er dir mit ihm nicht alles schenken. Jetzt müssen wir zum Schluss dieser Laudatio, müssen wir noch einen Punkt klären, liebe Geschwister, noch einen Punkt. Warum sagt Jesus Christus jetzt zum Schluss, nachdem er Johannes den Täufer als den Größten bezeichnet hat, als er ihm gerade noch ein super Zeugnis ausgestellt hat, nicht warum sagt er trotzdem, selbst der Geringste im Himmelreich ist größer als der Täufer? Wie können wir diesen Knoten lösen? Ich denke, Jesus Christus will klar machen, egal wie groß einer hier auf Erden ist, und selbst wenn er der Größte ist, selbst wenn er mein Vorläufer ist, selbst wenn er mein Vorläufer ist, so ist das nichts im Vergleich zu denen, die ganz zu mir gehören, die mit mir leben, die Christen geworden sind. Das ist das Größte, sagt Jesus, was aus einem Menschen wirklich werden kann, dass er nämlich ein Jünger von mir wird. Was ist die Logik dieses Verses? Der Täufer ist der Größte. Ja, er ist der Größte von denen, die von einem Menschen, sprich von einer Frau, geboren wurden. Richtig. Aber diejenigen, die aus dem Geist Gottes geboren werden, die also sozusagen die Wiedergeburt vom lebendigen Gott geschenkt bekommen haben, nicht die sozusagen das neue Leben haben, die jetzt an ihren Heiland und Retter Jesus Christus glauben dürfen, nicht, die sind demnach größer als der Teufel. Jetzt bitte nicht den falschen Schluss daraus ziehen und meinen, der Teufel hätte das Ziel nicht erreicht. Aber das will Jesus Christus klar machen, worauf es wirklich letztendlich ankommt. Und dass nun von den Tagen des Täufers bis heute Menschen zum Glauben kommen können, nicht, das macht unser letzter Vers deutlich, wenn es da heißt, denn das Himmelreich bricht sich mit Gewalt die Bahn und Menschen versuchen mit aller Gewalt, es an sich zu reißen. Und das bedeutet ja in erster Linie, dass Gottes Reich machtvoll in diese Welt hereingekommen ist und dass es sich auch wirkungsvoll durchgesetzt hat, liebe Geschwister. Und dass es sich, wie es hier heißt, unwiderstehlich Bahn gemacht hat. Und dass Gott mit offensiver Macht, mit offensiver Kraft auch in das Leben eines Menschen hineingedrungen ist und immer noch hineindringt, liebe Geschwister. Und jetzt kommt es auch wenn Gottes Reich, auch wenn sein Volk, auch wenn die Christen, auch wenn der Glaube, auch wenn sein Wort immer und immer wieder bekämpft wurde und bis zum Ende der Zeiten auch bekämpft wird. Bekämpft wird, liebe Geschwister. Nicht, und Gottes Reich setzt sich eben unter geistlichem Kampf, ja, Betonung auf geistlich, setzt sich eben unter geistlichem Kampf gegen alle Widerstände durch. Aber kein Mensch wird von Gott gegen seinen Willen nicht in sein Reich wirklich gezwungen, da hineinzutreten. Und so hoffe ich, dass hier in diesem Raum wirklich Menschen versammelt sind, ja, die sich mit ganzer Kraft nach diesem Reich Gottes ausgestreckt haben oder wie es eben hier in unserem Vers heißt, die es mit geistlicher Gewalt an sich gerissen haben, liebe Geschwister. Wie du jetzt zu Jesus Christus stehst, welche Beziehung du zu ihm hast, zeigt nicht, wie klug du im weltlichen Sinne bist oder wie christlich du erzogen worden bist oder sonst irgendetwas, sondern ob in deinem Leben ein Wunder geschehen ist, ob der Heilige Geist in dein Leben, in dein Herz eingezogen ist. Stephen Hawking, ich weiß nicht, ob dieser Name bekannt ist, könnte ich mir jedoch vorstellen. Er war aber ein berühmter Mathematiker und Physiker aus Cambridge, lebt inzwischen nicht mehr, ist 2018 verstorben. Er war ja schwer krank, er war ja, glaube ich, sein Leben lang an den Rollstuhl gebunden. Er sagte mal in einem Interview Folgendes, dass er sich Gott nicht als persönliches Gegenüber vorstellen kann. Und hat das wie folgt begründet. Zitat: Wenn man sich die enorme Größe des Universums anschaut, was nicht zu fassen ist, damit hat er ja vollkommen recht. und wie wenig relevant dazu ein einziges menschliches Leben ist. Mir würde jetzt dieses Wort relevanter nicht so unbedingt gefallen, denn das Leben eines Menschen ist in den Augen Gottes schon relevant, schon wichtig. Aber lassen wir es mal so da stehen. Nicht, obwohl es ja auch einige Bibelstellen gibt, nicht die den Unterschied zwischen Gott und den Menschen recht deutlich machen. Wir kennen diese. Das heißt ja mal einmal, die Erde ist der Schemel seiner Füße und die Inseln sind wie ein Stäubler. Und dann kommt es, die Menschen sind wie ein Wassertropfen am Eimer. Aber nochmal, nicht, wenn man sich die enorme Größe des Universums anschaut, was nicht zu fassen ist, und wie wenig relevant dazu ein einziges menschliches Leben ist, scheint das überaus unmöglich zu sein. Und wir, Jesus-Leute, stehen heute dankbar vor dem lebendigen Gott und preisen und loben und ehren ihn dafür, dass er dieses Unmögliche möglich gemacht hat, liebe Geschwister. Was hatten wir am Anfang gesagt? Wir wollten eigentlich über den Täufer reden, aber hat wohl nicht so ganz geklappt. Aber das ist ja auch nicht tragisch. Wir haben es ja vorher angekündigt. Nicht? Aber was dürfen wir wirklich aus diesem Bibeltext für die kommenden Advents- und Weihnachtstage wirklich mitnehmen? Du hast Jesus und du bist glücklich zu preisen. Du hast Jesus, der auf deiner Seite steht, und das ist schon fast der Himmel. Nicht, und du hast Jesus, weil bei dir ein Wunder geschehen ist. Und deswegen unterwirf dich ganz diesem König der Herrlichkeit. Aber jetzt müssen wir doch noch so einen Täufersatz hinbekommen, liebe Geschwister. Denn den Täufer wollen wir wirklich dafür danken, dass er diesen überlangen Finger hatte, nicht zu sehen auf einem Gemälde des Isenheimer Altars. Nicht, um auf diese eine Person Jesu Christi zu zeigen. Und seht, liebe Geschwister, da sind wir schon wieder bei Jesus Christus. Kannst dich drehen und wenden, wie du willst. Du landest, wenn du vom Täufer redest, immer wieder bei Jesus Christus. Amen. Darf euch bitten, dass wir zu uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, wir können es uns gut vorstellen, dass es den einen oder anderen in unserer Gemeinde gibt, ja, dessen Weg das Kennzeichen trägt, das habe ich mir doch etwas anders vorgestellt. Und so danken wir dir von ganzem Herzen, dass du ja mit dieser Adventszeit nicht einfach alles so rosarot malst, sondern dass du uns ja mit Johannes dem Täufer etwas deutlich machst, nicht was an Schwierigkeiten, was an Spannungen ja zu einem Leben mit dir in dieser Zeit dazugehört. Und so möchten wir dich ganz herzlich bitten, dass du diejenigen aus unserer Gemeinde mit ihrer Not, mit ihrer Krankheit, mit ihren Einschränkungen, mit ihren Lasten, was du ihnen auferlegst, in ganz besonderer Weise segnest, dass es ihnen nicht zum Stolperstein wird, sondern zum Segen in ihrer Jesus-Beziehung. Amen.